Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen hier bei den Two Cray Nights. Heute mit Folge 54 aus Buch 5, Fulcrum Teil 3, Kapitel 12. Und wie immer begrüße ich an meiner Seite den Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai.
Wie geht's dir?
Ich bin immer noch am Kränkeln. Vom Wochenende hast du ein bisschen mitbekommen, dass die Nase ständig am Laufen war. Aber es wird nicht besser, geht nicht weg.
Habe ich nicht mitbekommen. Aber was wird mein Hals wieder erklären?
Nee, das habe ich nicht.
Ja, du nicht.
Naja, ich habe mich bisher erfolgreich dagegen gewehrt. Ich hoffe, ich kann es auch noch ganz abwehren, aber ein bisschen nervt langsam.
Rechnen damit, dass es mich in den nächsten paar Wochen irgendwann wieder aus den Schuhen haut.
Tatsächlich ist das bei uns gerade im Projekt ganz extrem. So eine einige schon mehrere Wochen komplett ausgefallen.
Na, siehst du mal. Februar ist also tendenziell der Monat, wo es mich wegreißt. Von daher könnt ihr auch da draußen euch schon mal drauf vorbereiten, dass es so im Februar wahrscheinlich so ein, zwei Folgen wahrscheinlich nicht geben wird. Könnte ich mir vorstellen, ja. Weil es wie jedes Jahr mich vor Husten wahrscheinlich wieder nicht retten kann. Ja.
Wir hoffen, dass es diesmal ausbleibt.
Ich konnte mich heute retten und zwar vor einem Einkauf.
Oh je.
Ich war nämlich heute so ganz kurz davor, ne? Combat Patrol von den Harlekinen mir zuzulegen. Es hat nicht viel gefehlt.
Was hat dich davon abgehalten? Sag nicht die Vernunft.
Die Zahlung im Online-Shop kam mir irgendwie komisch vor.
Ja, okay.
Ja, war zwar über PayPal, aber ich habe dort nicht die Auswahl gefunden, die ich erwartet hätte. Und dann habe ich es abgebrochen, hatte ich keine Lust mehr gehabt. Und dann ist das Verlangen in mir erstorben, sagen wir es mal so.
Okay.
War ja ganz gut.
Aufgeschoben und so, ne?
Ja. Mhm. Lag mit auch daran, dass der Betreiber des Games Workshop Ladens in Saarbrücken momentan krank geschrieben ist. Den hatte ich noch angeschrieben, ob er noch einen Elder-Kodex da hat. Und dann habe ich das in Kombination mit dem anderen als Zeichen dafür genommen, mir das jetzt momentan nicht zuzulegen.
Gute Idee. Sonst läufst du irgendwann noch davon mit den ganzen Armeen?
Nee, es wäre nur eine Combat Patrol gewesen, also mehr. Ich hatte letztens noch gesagt, es gibt nicht mehr als drei Armeen, ne? Ich sollte mich vorsehen mit solchen Aussagen. Kommen wir zum Kapitel 12 und zwar zurück auf die Stolz des Imperators. Genauer in die Heliopolis und der Tavitz ist erst das zweite Mal jetzt in der Heliopolis, merkt aber, dass sich dort etwas verändert hat. Wie ist denn die Situation da in der Heliopolis? Was hast denn du da aufgeschrieben?
Also zunächst habe ich mir aufgeschrieben, dass ich sehr traurig bin, dass wir nicht mehr bei den Eldar sind, sondern schon wieder da. Weil das war ja so ein sehr kurzer Ausflug.
Mhm.
Und ich habe aufgeschrieben, dass sich nicht nur in der Heliopolis was verändert hat, sondern dass er sich auch verändert hat. Also im Vergleich zum ersten Mal, als er dort war. Weil da war er ja noch beim ersten Mal so ganz neu und hat niemand gekannt und war einer von zwei Rekruten oder Nachrückern. Und jetzt kommt er quasi von einem Einsatz zurück und ist, wie man so schön sagt, ein anderer Mann. Aber die Heliopolis an sich wird beschrieben wie vorher, nur dass er noch ein bisschen mehr geschmückt ist vielleicht. Und alle schon wieder da sitzen, also Fulcrum mit seinem silbernen Schwert, das jetzt ja anscheinend sein Lieblingsschwert ist. Der Solomon Demeter ist dabei, der Lucius, der Eidolon, der Marius Vairosian, der immer noch vor sich her krummelt. Dann der Julius. Und der Julius erzählt sehr, sehr ausschweifend, also so wie man das von den alten Römern oder Kelten kennt, mit Demonstrationen seiner Kampfbewegungen und was sie alle so gemacht haben. Und auch davon, wie sie den Sieg über diese Xenos, der Jasperex errungen haben, genau. Und die Brücke auch erobert haben. Währenddessen merkt der Tarwitz, dass in Solomon so ein kleiner Funken aufschlägt oder aufkommt, der zeigt, dass er nicht so ganz happy ist mit dem, was da gerade erzählt wird. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm, weil danach wird er von dem Vespasian angelächelt, was ich nicht so ganz verstanden habe, aber der Vespasian war ja nicht mit in der Schlacht, oder? Er war die ganze Zeit auf dem Schiff. Ja gut, er lächelt zurück, dann fällt ihm ein, okay, aber ich bin ja so ganz müde, weil Mord war echt anstrengend. Also sowohl die Kämpfer als auch die Lunawolves, weil die einfach von ihrer Art her wohl sehr anstrengend sind. Und diese ganze Situation auf dem Planet, die wir ja auch schon gelesen haben, vor allem die Pattsituation zwischen Eidolon und Torgadon, wir erinnern uns also mit Freuden daran, wie Lucius klein gemacht wurde von Torgadon.
Eidolon.
Stimmt, zuerst war es Eidolon, ja. Lucius hat dann eine drauf bekommen von Logan. Und ist für immer entstellt seitdem, weil seine Nase ja gebrochen war. Was ich nicht verstanden habe, ist, und sie sind nicht in der Lage, die Nase wieder so gerade zu rücken. Oder sind sie noch nicht in der Lage, die so perfekt gerade zu rücken, wie er denkt, dass sie war?
Ja, das weiß man nicht.
Ja. Ja, und was auch auffällt, die Primarchen werden ja immer beschrieben als extrem charismatisch und alles bei Esmeralda sind plötzlich wie kleine Kinder und aufgeregt. Und das scheint bei Fulcrum jetzt noch viel schlimmer geworden zu sein. Also die sind geradezu übermannt von seiner Präsenz. Und der sprüht vor Energie und lobt dann seine Rückkehr. Insbesondere Eidolon und die Idee, dass sie ja dann doch Ruhm geerntet haben, obwohl sie ja nicht bei der großen Schlacht dabei waren. Und Havertz denkt sich dann so, naja, okay. Es war dann halt ruhmreich, als die Lunawolves dazugekommen sind. Bis dahin war es eher so ein armseliges Bild. Und es war noch viel besser, als dann Horus gekommen ist und Sanguinus mitgemacht hat und die dann quasi mit, naja, zwei Großen und dem kleinen Eidolon an der Spitze nach vorne gegangen sind und aufgeräumt haben. Aber Eidolon erzählt das Ganze irgendwie ein bisschen anders.
Zuerst müssen wir ein bisschen was ergänzen, weil in der Erzählung, was du gerade erzählt hast, schwingt noch ein bisschen was anderes mit. Das kam jetzt, was ich noch rausgelesen habe. Mhm. Also der Fulcrum spielt jetzt erstmal den Türsteher, ja, was die anderen ja schon total toll finden. Und der Papa steht an der Tür und heißt, ja, alle willkommen, alles cool. Ja. Und als der Tarwitz erkennt, dass dem Solomon, dass da irgendwas anderes ist, dann rührt das ja daher, dass ja der Solomon eigentlich ja der Erste auf der Brücke war. Mhm. Und jetzt wird ja quasi erzählt von den anderen, dass die ja quasi die Ersten waren und lassen ihn so ein bisschen unter den Tisch fallen, was ihn ja jetzt schon wieder seines Ruhms beraubt, wo er ja gedacht hat, er könnte jetzt da wieder Ruhm erringen, aber diesmal nicht durch äußere Umstände, sondern durch seine eigenen Brüder.
Ja, das stimmt.
Findet er ja mal richtig scheiße.
Ja, deshalb auch dieses Funkeln Tarwitz gegenüber. Das, ja, kommt ja nachher noch ein bisschen mehr raus. Und ich glaube. Ja,
der ist so geknickt.
Ja.
Der ist so ein bisschen gebrochen. Also, das merkt man nachher auch nochmal so ein bisschen, dass er so, also wir wissen ja, wie Tarwitz, in welche Richtung Tarwitz geht. Und der Solomon erkennt da, glaube ich, auch einen Bruder im Geiste. Mhm. Und dass der Tarwitz freut sich ja auch so ein bisschen drüber, dass der Eidolon ja vom Torgadon so richtig eins auf den Sack gekriegt hat. Weil der Eidolon, wir erinnern uns, auf Mord ja nur Scheiße gebaut hat.
Uns nicht eingesehen hat.
Nee, und jetzt immer noch nicht. Und jetzt geht's hier halt, ne, Prahlhans-mäßig los, dass der Eidolon ja auch erzählt, wie, was das war, ne. Und der kann's ja immer noch nicht wegstecken, dass er da eins draufgekriegt hat und kann seine Fehler nicht akzeptieren und diese Unverschämtheit, dass der Talker dann ihm da ja eins auf den Deckel gegeben hat, das geht ja mal gar nicht. Und dem Lucius geht's ja genauso, weil das hast du ja schon gesagt, der Logan hat ja den Lucius gehauen und hat ja dann auch die gebrochene Nase und genau das gleiche wie der Eidolon, ne?
Mhm.
Und hat ja gar nicht verloren und hat ja einen fairen Schwertkampf erwartet. In uns, der Logan hat mir halt einfach aufs Maul gehauen. Nix Schwertkampf. Hat das eher pragmatisch gesehen.
Ja.
Und Ja, und hat jetzt halt diese gebrochene Nase, die ihn für sein Gefühl jetzt auch entstellt. Ne? Also, wie gesagt, du hast ja gesagt, wir wissen nicht genau, ob er es nicht perfekt zusammenbekommt, weil könnte ja so nach 30.000 Jahren meinen, man weiß, wie man eine gebrochene Nase richtet. Und interessant finde ich da halt, dass er das Gefühl hat, er ist entstellt durch seine Nase, was ich denke ich dahin führt, dass er sich später auch das Gesicht zerschneidet. In Buch 3, Kapitel 2 fängt das ja an. Und er begründet es ja damit, dass er dann damit gefährlicher aussieht. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er dann diese Nase da irgendwie verstecken will und dass ihm das da irgendwie gegen den Strich geht.
Die Nase verstecken.
Okay. Ja, also Schnitt im Gesicht sieht böser aus als so eine Nase, ne? Also
ja, ich hatte irgendwie, als wir das gelesen haben, den Kampf zwischen ihm und Logan, nicht mitbekommen, dass die Nase gebrochen war.
Nee, das erfahren wir hier erst.
Ja.
Er hat mir halt ordentlich eins aufs Fressbrett gegeben.
Ja, das genau.
Und bei so einer großen Hand wie Logans kann das schon mal sein, dass da mehr zu Bruch geht. Also, aber dass die Nase gebrochen ist und dass ihn das wirklich so nervt, das haben wir hier erst erfahren.
Ja.
Ja. Ja, aber ich muss direkt an dieses zerschnittene Gesicht denken. Das muss was damit zu tun haben.
Okay. Ja, das kriegen wir bestimmt auch noch erklärt irgendwann. Dann bin ich mal gespannt, ob es gepasst hat dann, ja.
Ja, aber im Großen und Ganzen schließt sich dann ja auch das Tor jetzt, ne? Und der Fulcrum fängt dann an zu reden und er bereitet jetzt seine Captains auf den unbekannten Teil des Raums vor, der da vor ihnen liegt. Und er freut sich jetzt schon die Brüder zu begrüßen, die von der ruhmreichen Schlacht auf Mord zurückkehren. Hatten wir schon, ne? Mhm. Daraufhin ergreift dann Eidolon das Wort. Und berichtet dann, sagen wir mal, in seinen eigenen Worten, was auf Mord geschah. So, nicht nur, dass er sich selbst und sein Kommando in einem Licht darstellt, das, sagen wir mal, nicht so ganz der Wahrheit entspricht, lässt er auch noch entgegen der Gewohnheiten unter den Truppen raushängen, dass die Blood Angels gerettet werden mussten. Da zuckt der Tavitz kurz und meint, hä? Das hatten wir doch eigentlich so gemacht, dass wir gesagt haben, die haben Verstärkung bekommen und nicht, dass die gerettet werden mussten. Das scheint aber wohl in dieser Emperor's Children-Version der Loge egal zu sein. Dann haut man auch mal solche Sachen raus. Und ja, hier wird geprahlt und auf die Kacke gehauen, dass es dem fast den Boden raushaut, weil so war es nicht, so wie es der Eidolon erzählt. Und natürlich wäre ohne die Emperor's Children halt mal gar nichts gegangen und die Leistung der Lunar Wolves und der Blood Angels kommt den Emperor's Children Leistungen halt noch nicht mal nahe. Ne? Also, ja, wie gesagt, Mord war eigentlich ein Desaster für Eidolon und wären die Lunar Wolves nicht aufgetaucht, hätten sie das wahrscheinlich nicht überlebt.
Genau. Weder die Emperor's Children noch die Blood Angels.
Wären halt alle draufgegangen.
Genau. Und die Reaktion, Vespasian klatscht.
Aber der verlangt ja noch danach oder fragt noch, ob seine Krieger, also Eidolons Krieger, das dann auch nochmal berichten können und ihren Heldenmut darstellen können. Wo der Eidolon sagt, nö, also beziehungsweise dazu nicht kommen wird, weil alle wissen, dass Eidolon das nicht zulassen wird, dass irgendjemand auch nur irgendwie einen Hauch von Zweifel an seinen Bericht da sehen könnte. Nachdem Fulcrum dann seinen Stolz auf Eidolon bekräftigt hat, weil der nimmt das alles aus bare Münze. Ich weiß nicht, ob er im Hintergrund weiß, dass er Mist gebaut hat. Vielleicht will er es auch nicht wahrhaben. Erwähnt Fulcrum dann den Planeten, zu dem sie als nächstes fliegen und den er jetzt schon als 28-4 benennt.
Weil wir wissen ja, die feiern schon den Sieg, bevor sie angefangen haben zu kämpfen.
Und das machen sie jetzt auch wirklich, ne? Mit Weib, Wein und Gesang.
Gut, genau.
Ohne Weib, dafür mit Essen. Aber sie feiern jetzt schon den, also der alten Emperor's Children Tradition gemäß, ihren bevorstehenden Sieg.
Nur ein bisschen ausschweifender als sonst, weil ja, diesen Siegeswein trinken sie normalerweise immer oder haben sie vorher getrunken. Jetzt ist aber kaum, nachdem Fulcrum fertig ist mit Reden, nicht nur Wein da, sondern es wird ein riesiges, ausschweifendes Buffet aufgefahren. Und Tavitz versteht gerade die Welt nicht mehr, weil das findet selbst er dann doch etwas übertrieben. Also er stellt das als exzessive zur Schaustellung von Arroganz fest.
Ja, man macht einfach trotzdem mit, ne? Also den Gedanken, den er da hat, der währt nicht so lang.
Ja, aber also ich stelle mir das vor, dass er, es wird jetzt beschrieben, dass er an den Servierwagen geht, an dem auch Lucius steht. Ich ich stelle mir das irgendwie so vor, dass er da ein bisschen rumdruckst, ein bisschen Wein trinkt, aber jetzt nicht so ausschweifend feiert, wie garantiert einige andere. Und er versucht ja auch, mit Lucius zu reden und so nach dem Motto, hey, das, was Arthur dann erzählt hat, war jetzt nicht so ganz die Wahrheit. Und Lucius meint dann nur, naja, besser ernten wir den Rum als irgendjemand anderes.
Ja, ist ja auch in seinem eigenen Interesse. Hat sich ja selbst nicht so ganz mit Rum bekleckert. Und da stehen sie jetzt an dem Servierwagen und da kommt jetzt auch der Solomon noch dazu. Und jetzt kommt es halt zu der Szene, die wir eben jetzt schon so angedeutet haben. Die erzählen sich jetzt einen und der Solomon will wissen, was auf Mord halt wirklich geschah. Denn alle wissen ja, dass der Eidolon nur ein Aufschneider ist. Und der Lucius sagt, das war alles schon so, wie der Eidolon das erzählt hat. Und der Solomon nennt dann den Lügner einen Lügner, der sich dann darüber beschwert, einen Lügner genannt zu werden. Ne? Das kann ja Lucius nicht so ab. Und dass der Lucius halt nicht mehr alle Latten am Zaun hat, wissen wir. Aber der Solomon kommt an der Stelle halt bei ihm auch nicht weiter. Ne? Und er kennt dann aber in Tarwitz oder glaubt zumindest mal in Tarwitz einen Verbündeten oder einen Bruder im Geiste gefunden zu haben. Denn mit dem will er sich dann nach der Versammlung nochmal unterhalten.
Das war für mich im Kopf auch eine schöne Szene. Eigentlich unterhalten sich Solomon und Tarwitz. Und der Lucius kommt wie so ein kleines, trotziges Kind immer dazwischen und sagt, nee, das war ganz anders. Wir waren viel toller. Und Solomon sagt immer, geh weg, du. Und drückt ihn so zur Seite. Also deshalb sagt Tarwitz auch nachher, das wird er dir nicht vergessen. Da bin ich sehr gespannt, was daraus gemacht wird.
Solomon sagt ja auch noch von wegen, dass er von Lucius gedacht hat, dass er irgendwann mal noch Großes vollbringen wird. Was er mittlerweile nicht mehr so sieht. Und von Tarwitz dachte er, dass er irgendwie so in den Schlachtreihen seinen Platz hat, aber denkt jetzt eher, dass Tarwitz halt derjenige ist, der noch Großes verbringen wird. Das hat sich jetzt gerade so in Solomon so ein bisschen gedreht.
Ja. Ich meine, wir wissen ja im Endeffekt, dass Tarwitz was Großes vollbringen wird. Dass es zwar auch sein Ende bedeutet, ist eine andere Sache, aber ja.
Aber es ist halt nochmal so ein Sinnbild für den Wandel, weil wir haben ja den Lucius und den Tarwitz auch damals im dritten Buch ja schon ein bisschen rausgearbeitet, dass Tarwitz eher so der Bedächtige ist und Lucius doch eher der Perfektionist, der eher dem Ideal der Emperor's Children nacheifert. Und dass der Solomon jetzt quasi sich an der Stelle so dreht, dass er dem Lucius, dass er den Lucius abschreibt und sich eher dem Tarwitz hinwendet, ist ja nochmal das Sinnbild dafür, dass es sich halt von den Idealen der Perfektion oder diesem Nachgeeifere und diesem Arroganten halt eher abwendet und eher halt Tarwitz und, sagen wir mal, seinem Sinn nach Vernunft eher zuwendet.
Ja, das stimmt. Ich meine, bei all dem Streben nach Perfektion, das er ja eigentlich auch hat, dieses Blenden, was Lucius und Eidolon machen, das will er dann anscheinend auch nicht, sondern es soll schon in Anführungszeichen realistisch bleiben, was da abläuft.
Ja, musst, als der Eidolon da seine Reden geschwungen hat, musste ich dran denken, dass es so Leute ja heute auch gibt. Ne?
Ja.
Wo ich immer denke, oh ja, so Leute gibt's wirklich und das ist leider schade. Dann machen wir einen relativ großen Sprung. Zumindest mal gefühlt.
Ja gut, weil essen, trinken und plupp sind wir da, wo wir hinwollen.
Ich dachte mir nur, also Essen und Trinken, und das hat sich eben noch so angehört, als wäre der Planet noch ein Stück weit weg.
Das stimmt.
Ja. Und jetzt sind wir schon da.
Ich dachte an der Stelle schon wieder, oh nee, bitte nicht schon wieder irgendeine Beschreibung von so einer Chaoswelt. Weil der Planet 28.4 wird als der schönste Planet beschrieben, den Solomon jemals gesehen hat. Ganz ohne Verschmutzung und mit einer Luft, die man atmen kann. Tatsächlich ohne Anzeichen von intelligentem Leben und ein paar Ruinen einer anscheinend lange vergangenen Zivilisation. Also der Planet ist perfekt, zumindest in seinen Augen.
Es hat jetzt so ein bisschen was Greenpeace-mäßiges, was er jetzt so denkt, und weil er sagt, ja, es ist ja, der Planet ist so schön, und er findet es jetzt doof, dass dann, wenn diese Konformität dann erklärt wird und der Planet dann dem Imperium gehört, das dann das Mechanikum anrückt und dann da Löcher bohrt und Städte hinstellt und kolonisiert und ausbeutet und dann wird das bald hier nicht mehr so aussehen. Also das hat so ein bisschen was von Pandora.
Mhm. Ja, das stimmt. Er läuft so durch die schöne Landschaft, zieht schon seinen Helm aus, wird auch dafür getadelt, aber von dem Marius, weil Fulcrim ja seinen Helm noch nicht ausgezogen hat. Aber er sagt, er lässt sich ja nicht sagen, ob er jetzt in der Luft atmen kann oder nicht. Also der genießt das echt in vollen Zügen. Und genau dann wird ihm schlecht, weil er weiß, was passieren wird. Aber als einfacher Krieger kann er an der ganzen Sache ja sowieso nichts ändern. Also, ja, ergibt er sich dem Ganzen und geht davon aus, dass das alles zerstört wird. Wobei auch so ein bisschen die Heimatwelt der Empress Children jetzt genannt wird, also Chemos oder Chemos oder wie es ausgesprochen wird, wo es ja angeblich überhaupt keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt und alles voller Dämpfe und Schmutz und schlechter Luft ist. Das hier ist halt gerade so das Gegenteil, das er halt genießen will.
Ja. Und dann ruft der Julius auch zum Abmarsch, denn sie wollen sich diese Ruinen ansehen gehen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so gut ausgeht.
Ich habe, so wie es beschrieben wird, wird es ja wie ein riesiger Torbogen, wo quasi das Gebäude dahinter fehlt.
Mhm.
Aber ich habe dann direkt sowas wie Stargate im Kopf oder so.
Ja, also es könnte halt irgendwie so ein Webway-Tor halt sein, dachte ich mir an der Stelle.
Mhm, zum Beispiel, ja.
Also eins dieser Tore von den Elder, mit denen sie sich halt auch zwischen den Welten bewegen.
Ja.
Zwischen den Welten bewegen, ist das richtig?
Das passt, ja. Im Grunde genommen nutzen wir darüber quasi den Warp und das ist ja immer eine Abkürzung zwischen verschiedenen Welten im Realraum, ja. Wobei das aber nicht erklärt, dass sie kein intelligentes Leben sagen wir mal, gefunden haben. Das heißt ja nicht, dass es da keins gibt, aber sie haben keins gefunden.
Ist das richtig? Aber wir wissen ja auch aus der letzten Folge, wo wir besprochen hatten, wie die Elder halt verschwunden sind. Die hatten ja auch mal die Galaxis beherrscht.
Mhm.
Und dann haben sie sich ja quasi selber zerlegt, beziehungsweise bei der Zwischenfall mit Slaanesh dann. Und der sie ja versucht umzulegen und dann sind sie ja von ihrem Planeten entweder geflüchtet oder wurden auf dem Planeten halt vernichtet. Von daher könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es eins dieser Tore ist und dass es halt eine ehemalige Elder-Welt ist.
Also wirklich verlassen, meinst du, ne?
Ja.
Ja, okay.
Vielleicht irgendwo noch so ein Wächter-Dings, was dann nachher das Weltenschiff vielleicht irgendwie aktiviert oder so. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, stimmt. Ja, das wird passen. Sonst hätte ja auch der Einführung des Weltenschiffs wenig Sinn ergeben.
Ja.
Ja, okay.
Dieser Bogen, wenn wir jetzt Horus Heresy gelesen hätten, ohne irgendwas von dieser Welt jemals mitbekommen zu hätten, wüssten wir das jetzt natürlich nicht. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht sowas ist.
Ja. Naja, ich bin gespannt. Aber jetzt kommen wir erstmal wieder zu unserem Ostian, von dem wir lange nichts mehr gehört haben. Ne?
Und in die La Fenice, oder La Fenice, Fenice, was weiß ich.
Ja, das Sammelsurium der Memoratoren und Künstler auf dem Schiff. Das hat sich verändert, ne?
Stolz des Imperators, ne?
Genau. Von einem, wie er schreibt, Ort unkonventioneller Eleganz zu einem übermäßig aufgeblähten Theater.
Wobei ich das nicht verstanden habe, warum ist das Theater aufgebläht, wenn da jetzt, also, da stehen halt neue Statuen rum von den Bildhauern. Ja, und von den Malern. Aber warum ist das dann ein aufgeblähtes Theater?
Weil da wirklich ein Theater aufgebaut wurde.
Aber das war doch vorher schon da.
Ja, ich habe mir das vorher halt vorgestellt wie so ein relativ spartanisches Theater mit ein bisschen Verzierung da und einer Bar in der Ecke und Leute, die sich unterhalten haben. Und jetzt stelle ich mir das vollkommen chaotisch vor. Komplett überladen mit irgendwelchen Kunstwerken und Leuten, die rumfallen und machen, als würden sie singen und machen, als würden sie Schauspielern. Sind aber eigentlich alle besoffen und machen rum. Und also so wie so ein Exzess halt. So stelle ich mir das vor. Oder zumindest stelle ich mir das so vor, dass er das so wahrnimmt.
Okay. Naja, gut.
Er beschreibt es ja auch als in Summe grotesk, was er da sieht. Es wird ja zum Beispiel auch so eine Gruppe von Tänzern beschrieben mit der Bekva Kinska auf der Bühne, die irgendein disharmonisches Etwas hören, was anscheinend Musik sein soll. Also das ist alles komplett irre für ihn. Und dann wird er auch noch schräg angelabert von einem ganz schlechten Künstler, der vollkommen besoffen ist. Also.
Der Leopold Kadmus. Ist ein ganz schlechter Dichter, wo er ganz froh ist, dass er sich noch nie ein Gedicht von dem durchlesen musste.
Ja, ist. Aber der macht ihn auf was aufmerksam, was er eigentlich schon wusste. Was wir ja eigentlich auch wussten. Nämlich, dass alle, die jetzt gerade hier versuchen zu handwerkeln oder was auch immer sie machen, Leute sind, die auf dem Planeten Laeran waren.
Was ich auch ganz cool fand, war die, auf der Bühne gibt es ja diese Schauspieler, also diese Tänzer und diese Schauspieler, die von dieser anderen Schauspielerin ja angeleitet werden und von der halt irgendwie auch nach Strich und Faden zusammengeschissen werden. Auf der anderen Seite habe ich mir vorgestellt, steht die Bekva Kinska im Orchestergraben und kackt dann dort ihre Musiker an. Und es wird ja auch so schön beschrieben, als dass diese Musik irgendwie etwas wäre wie eine Katze, die am Schwanz aus dem Fenster gehalten wird und die dann versucht, mit Krallen durchs Fenster wieder reinzukrabbeln. Mhm. Also so die blumige Umschreibung auch von Ostjan auf diese Musik. Und der Lucius ist ja auch da, ne? Und erzählt Geschichten von seinen Heldentaten auf Mord und lässt sich da von den Memoratoren bewundern, was der Ostjan halt nicht so wirklich für richtig hält und sogar als anstößig, dass sich halt so ein Legionär da irgendwie so auslässt und die Bewunderung von normalen Menschen zu erhaschen. Also Finde der Ostjan nicht okay.
Ja, der sitzt halt da und prahlt auch regelrecht mit allem, was er kann und was er ist. Das passt auch nicht in Ostians Weltbild von einem Astartes wahrscheinlich, ja.
Das ist ein kleiner Eidolon.
Stimmt. Ja, er konnte ja in großer Runde nicht. Dann nutzt er halt die Chance hier wahrscheinlich.
Ja. Also der hat ja überhaupt keine. Also Lucius kann sich überhaupt nicht am Riemen reißen, ne? Der hat das eben wahrscheinlich in der Versammlung hat er das aufgestaut und das muss irgendwie raus und wo lässt er das dann raus? Na gut. Muss er halt dann irgendwie das gleiche Verhältnis schaffen und dann geht er halt da zu den Menschen.
Das stimmt. Wobei ich dann erwartet hätte, dass er einfach mal ein paar Köpfe einschlägt, bevor es ihm besser geht.
Ja, aber eingeschlagene Köpfe können keine Bewunderung.
Das stimmt, ja. Okay.
Also das funktioniert nicht. Nein, nein. Nein, nein, nein.
Ja. Ja, okay. Während der Ostjan das wahrnimmt, schweift er so ein bisschen Gedanken ab. So eine Szene, die ich seltsam finde. Also eigentlich gut, aber irgendwie auch seltsam.
Aber das mit Leopold geht an der Stelle noch ein bisschen weiter, ne? Weil sie streiten sich ja dann, also Ostjan und Leopold, und streiten sich noch so ein bisschen über die Werke, die da so rumstehen. Und da, wo der Ostjan sagt, dass die Großteil dieser Werke schon fast pornografisch sind, wo Leopold sagt, jo, geil, hä?
Genau. Das habe ich deshalb nicht aufgeschrieben, weil ja auch erwähnt wurde, dass der halt einfach besoffen ist. Und dementsprechend auch reagiert, ja.
Und der Ostjan findet das gar nicht so toll. Das ist ja für ihn keine Kunst. Ne? Das ist ja einfach nur die Verkörperung von dem, wie man halt die Empress Children halt kennen, ne? Von Exzess und Ekstase. Und das wird dann hier quasi in Form gegossen oder geschlagen, ne? Ja. Je nachdem, wie man will.
Das stimmt. Ich fand das ein bisschen schade, weil der Leopold weist ja auf was hin. Und da hätte man halt mehr draus machen können. Weil er weist darauf hin, auf was wir eh schon wissen. Und dann war es das, weil er ist ja eh besoffen und redet nur Unsinn.
Ja. Aber du hast gesagt, dass der Ostjan jetzt gedanklich abschweift. Also die sind jetzt gar nicht da, wo die nächste Szene spielt, sondern das ist nur in seinem Kopf.
Ja, hast du es anders aufgeschrieben oder wahrgenommen?
Ich habe wahrscheinlich diesen Übergang nicht mitgekriegt. Ich habe gedacht, er wäre jetzt irgendwie in seine Werkstatt gegangen, aber das ist uns ja schon mal passiert, als er gedanklich in der Zeit gesprungen ist, wo ich es nicht gepeilt hatte.
Ich habe es auch nicht direkt gemerkt, aber das Ende des Kapitels hat mich dann darauf hingewiesen. Kommen wir gleich zu.
Okay. Also er schweift gedanklich ab, und zwar ist er in seiner Werkstatt, und in seiner Werkstatt bekommt er Besuch von Fulgrim. Der hat seine Frühlingsgarde dabei und die tragen mit so einem Lastenservitor wie eben auch der aussieht, noch so drei Statuen. Das sind diese Statuen, die der Fulcrum ja selber gehauen hat. Das wissen wir an der Stelle. Wird zwar nicht gesagt, aber das muss so sein. Und der Ostian ist ganz hin und weg, ne, und kniet sich hin. Ach, ah, der Papa ist gekommen, ne, der Fulcrum ist da und dieses perfekte Wesen. Und ach, und ach. Und der Fulcrum sagt, erhebe dich, ein Künstler wie du muss nicht knien. Guck mich an, ist gut jetzt, ne? Und der bittet jetzt den Ostian um Hilfe. Weil der Ostian schafft es halt in seinen Statuen halt, dass die lebendig wirken, ne, und dass die halt schön gearbeitet sind, aber trotzdem halt noch dieses gewisse Etwas haben, ne, dass die halt einfach mehr sind als einfach nur Steinskulpturen. Und der Fulcrum sagt ihm, jetzt hilf mir, dass das bei mir auch so ist.
Ja, und das will der Ostian dann zuerst nicht, weil er kann ja keine Kritik an seinem obersten Chef da irgendwie jetzt üben.
Hätte er mal auf sich gehört.
Ja, Fulcrum sagt dann natürlich, nee, er braucht jetzt schon eine ehrliche Mahnung, weil er muss ja weiterkommen, er soll sich trauen. Mhm. Und dann macht er das auch. Und erzählt und erzählt und merkt dabei nicht, dass Fulcrums Hals immer dicker wird dabei. Aber erzählt halt, dass die Skulpturen, die Fulcrum da gehauen hat, eigentlich zu perfekt sind.
Weil die haben keinerlei Meißelspuren, ne? Die sind einfach, als wären sie gegossen. Also der Fulcrum hat echt einen guten Job gemacht. Das Problem ist halt nur, ja, es ist halt auch halt dann mit dem Kopf gearbeitet, also mit dem Kopf gefertigt worden, nicht mit dem Herzen. Und da kommt Fulcrum ja gar nicht drauf klar, ne? Das, also zuerst mal, es ist ein klares Fishing for Compliments, ja, was der Fulcrum hier abzieht. Mhm. Aber er kommt halt auch nicht damit klar, dass etwas zu perfekt sein kann.
Ja. Zumal dann Ostian anschließend behauptet, man kann als Mensch gar nicht die absolute Perfektion erreichen. Und jeder Künstler, der das versucht, wird auf jeden Fall scheitern. Und ich glaube, das sind so Dinge, die will Fulcrum einfach auf keinen Fall hören.
Nee, hat er keine Lust drauf. Also, nee. Ich meine, für Ostian ist es was Gutes, ne? Weil dadurch bekommen seine Werke ja auch den, sagen wir mal, gewissen Touch. Ja? Mhm. Und das ist ja eben das Positive, was Fulcrum ja gar nicht dann erreichen kann. Also in seiner Perfektion erreicht er die Perfektion, die er eigentlich haben wollte, die keine Perfektion ist, nicht und ist dann sauer drüber. Das ist abstrus.
Irgendwann merkt der Ostian dann auch, dass das, was er sagt, nicht das ist, was Fulcrum hören will. Aber das ist eigentlich schon zu spät, weil immer wenn er jetzt ansetzt, auch nur irgendwas zu sagen, kommt so die Hand, so ruhig, still, Schweigefuchs, geh weg. Also, er hat es jetzt verkackt, würde ich sagen.
Ja, so richtig beleidigt die Leberwurst. Nein. Nein, das möchte ich jetzt nicht mehr hören. Nein.
Genau.
Nein.
Ja.
Ja, und der Ostian ist halt geschockt, ne? Weil er hat es halt gemerkt und er kann es halt nicht mehr zurücknehmen und hat halt auf seinen ersten Eindruck nicht gehört, sondern hat ja dem Wort Fulcrums vertraut und es war leider ein Fehler. Und es passiert jetzt nichts. Ne?
Nee. Meine,
der Fulcrum geht jetzt und nimmt die Phönixgarde mit. Was mit den Statuen passiert, steht da, glaube ich, gar nicht.
Stimmt.
Wahrscheinlich da stehen. Der Ostian kann gucken, was er damit macht. Aber ja, und der Ostian ist halt jetzt geschockt. Ne? Und der ist sogar so geschockt, dass er nicht mitkriegt, dass jemand mit ihm spricht.
Genau. Und das ist dann die Stelle, wo ich gemerkt habe, okay, er ist nur gedanklich abgeschweift, weil Lucius spricht mit ihm, der ja, wie wir gerade eben vorher gehört haben, in dem La Fenice drin ist.
Ja, ich habe mir an der Stelle gedacht, dann ist der Lucius mit dem Ostian in seine Werkstatt gegangen und oder ist ihm nachgegangen. Das weiß ich, keine Ahnung. Ja, aber der will ja zu Serena, der will ja gemalt werden.
Genau, genau. Du hast eben noch gesagt, Ostian hat auch so ein bisschen Angst, der hat aber auch Angst, zumindest wird es so beschrieben, weil er jetzt so ein bisschen in Fulcrum reinschauen konnte und denkt, was in ihm vorgeht. Und auch das macht ihm Angst. Das fand ich ganz interessant.
Ja, weil er dieses Lichtwesen, diese Lichtgestalt ja nicht das ist, was er dachte, was sie ist. Ne? Also ja, dass der quasi nur noch Aufmerksamkeit lächzt und da jetzt irgendwie Komplimente hören will, was er dann so Tolles gemacht hat, das hätte er bei ihm halt nicht vermutet.
Und schon gar nicht, dass er wie ein trotziges Kind jetzt sagt, ja gut, dann werde ich halt nie wieder eine Skulptur machen. Also er sagt, er wird
ja, stimmt,
keinen Meißel mehr in die Hand nehmen, aber ist ja genau das.
Nee, jetzt gerade zerlesen.
Genau, nie mehr.
Ja, und damit endet das Kapitel. Also gesagt, Ostian passiert jetzt nichts. Also jetzt weiß nicht, ob Fulcrum jetzt sauer ist und ihm jetzt quasi hinterrücks irgendwie über die Klinge springen lassen wird. Oder ob er das, der seine Fähigkeiten vielleicht doch noch braucht, weil er ja trotzdem immer noch der Meister de la Four ist. Ne? Aber ja, wissen wir nicht.
Also bisher haben wir ja von keinem anderen gehört oder gelesen, der Marmor bearbeiten kann. Also ich glaube schon, dass er den am Leben lässt, zumindest mal bis er eine Statue von Fulcrum geschaffen hat und dann ist er nicht mehr so wichtig wahrscheinlich.
Und diese anderen Bildhauer da in der La Fenice, die diese pornografischen Statuen gebaut haben, ist das dann kein Marmor? Oder?
Also tatsächlich stelle ich mir bei allem, was hier behauen, beschlagen wird, vor, es ist Marmor. Zumindest auf der Sturz des Imperators.
Das Schiff muss auch auseinanderbrechen, so viel Stein wieder drauf
ist. Ja, das hatten wir auch schon mal, genau. Das Schiff hat einfach doppelt so hohen Energieverbrauch wie alle anderen, weil es viel schwerer ist als alle anderen.
Wegen der ganzen Kunst, in Anführungszeichen.
Genau. Ich verstehe den Schluss aber nicht. Also ja, klar, Lucius geht zu Ostian und sagt, hey, bring mich mal zu deiner Kumpelin oder Freundin. Ach, genau, das haben wir noch kurz irgendwie übersprungen.
Ach ja. Ja.
Er schweift ja gedanklich auch so ein bisschen ab in die Richtung Serena, weil die hat er schon lange nicht mehr gesehen. Und als er sie das letzte Mal gesehen hat, war sie sehr kurz angebunden und so gar nicht fit, sondern bleich und nur noch ein Teil von dem, was sie mal war. Das ist, glaube ich, sehr traurig für ihn, weil wir wissen ja, dass er eigentlich in sie verliebt ist und nicht in diese blöde Kinska.
Ja, gut, war halt nur noch die Hälfte, weil wahrscheinlich das an Blut aus ihr rausgelaufen ist. Ne?
Ja, gut, das weiß Ostian ja noch nicht wahrscheinlich.
Vielleicht traut sie sich auch nicht, ihm gegenüber zu treten, weil sie halt sich wieder verstümmelt und, ja, wie gesagt, das Blut auch zum Malen benutzt.
Mhm, das stimmt.
Vielleicht soll er das auch nicht mitkriegen.
Deshalb hatte ich auch kurz überlegt, ob Lucius vielleicht deshalb dahin will, weil er irgendwie davon gehört hat und sich das mal anschauen will, weil das bestimmt ganz toll ist für ihn.
Ja, klar, also das ist. Vielleicht gibt es da so irgendwelche Gerüchte, die der Ostian halt nicht mitkriegt.
Ja. Sowas in der Art. Die Loge 2.
Die Loge 2, ja.
Genau. Naja, ich habe das Gefühl, es spitzt sich so ein bisschen zu. Also jetzt müsste noch einiges passieren, den nächsten Kapitel.
Ja, also es verdichtet sich so langsam, ja. Dass es jetzt irgendwie schon auf so einen Höhepunkt zusteuert, das Gefühl habe ich noch nicht. Aber es verdichtet sich erst, vor allem auch mit diesem Theater, was beschrieben wird, was halt so ausstaffiert ist um diese Besoffenen und mit dem Lärm, mit der Kakophonie, die da halt mit den Tänzern auch einhergeht und das ganze Leid, was da, oder diese, das freudige Leiden, sagen wir mal, was da jetzt gerade so vonstatten geht und was er ja gar nicht Kraft. Ist ja gar nicht seine Welt.
Gut, der Leopold nimmt es vielleicht gar nicht so schlimm wahr, weil er besoffen ist.
Ich meine, der ist halt nicht gut genug, um dass er halt mit auf Leier rein hätte mit dürfen. Ne? Und ich meine, Ostian durfte ja nur nicht mit, weil die Schauspielerin ihn ja dann irgendwie dagelassen hat. Ne?
Ja.
Der hätte ja wahrscheinlich sogar gedurft.
Ich bin mal gespannt, ob sie da noch aussieben. Also quasi zwischen denen, die mit waren und denen, die nicht mit waren.
Das gehe ich stark davon aus, dass das passieren wird. Und das wird auch wahrscheinlich dann einen Konflikt geben zwischen der Serena und dem Ostian.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum Ende. Hast du noch Ergänzungen?
Nee, ich glaube, ich habe die jetzt alle so nachgeschoben, die paar Ergänzungen. Aber sonst habe ich keine weiteren.
Nun gut, dann schließen wir die Folge. Machen wir es nicht länger, als es sein muss. Wir bedanken uns, dass ihr auch heute wieder bei uns wart, mit uns dieses Kapitel 12 mit uns gemeinsam zu erarbeiten und auch die Charaktere nochmal ein bisschen in ein genaueres Licht zu rücken. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit Kapitel 13 aus dem Buch Fulcrum. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.